ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und gleich in dieser ersten Stunde geht es um die Leidenschaft für Kunst, um das, was die Künstler und Künstlerinnen antreibt, was ihr Werk hervorbringt. Da haben wir zum einen ein Biopic über eine der ganz großen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, über Niki de Saint-Phalle, und einen sehr liebenswerten Film, der von den Anfängern erzählt. Die Akademie, damit betreten wir die Kunstakademie in München. Außerdem freuen wir uns auf ein Gespräch dann in der zweiten Stunde mit dem Macher der sehr eindrucksvollen ZDF-Serie. Ja, wir haben auch wieder mal eine Serie im Programm. Die Affäre Cum-Ex, da freuen wir uns auf den Besuch von Justus von Donani und vom Showrunner Jan Schomburg, der zu uns kommen wird. Wir haben viele Filme, über die wir reden wollen. Natürlich der neue Tom Tykwer, Das Licht und das großartige Comeback von Pamela Anderson in dem Film The Last Showgirl. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino und Serie hier im Radio. Hallo allerseits. Schon wieder haben wir ein Biopic aus Frankreich. Nach dem Ravel-Film Bolero, über den wir hier auch schon gesprochen haben, und noch vor den Biopics über Charles Aznavour und Antoine de Saint-Exupéry, startet nun Niki de Saint-Phalle in unseren Kinos. Es ist ein Regiedebüt der Schauspielerin Céline Sallet. Die kennen wir zum Beispiel aus Filmen wie Haus der Sünde oder Der Geschmack von Rost und Knochen. Jörg Taschmann, ich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Grüß dich, Knut. Hallo.
Hat mit dir gesprochen und natürlich auch diesen Film gesehen und kann uns jetzt erstmal erzählen, wie nähert sich denn die Regisseurin dieser Künstlerin an, die ja nun wirklich zu den ganz großen Stars der Kunstszene des 20. Jahrhunderts gehörte und außerdem eine feministische Ikone war.
Also die Künstlerin Niki de Saint-Phalle, die kennt man ja vor allem für die sehr farbenfrohen Skulpturen oder Plastiken wie diesen berühmten Stravinsky-Brunnen in Paris in der Nähe des Centre Pompidou. Und Céline Sallet hatte für ihren Debütfilm das Problem, dass sie die Kunst nicht zeigen durfte, aus rechtlichen Gründen. Versucht sie nun also zu erzählen, wie aus einem jungen Fotomodell einer jungen Mutter und traumatisierten Frau dann langsam eine Frau wurde, die sich selbst auffing, die zur Künstlerin wurde und die sich dann auch gegen die männlich dominierte Gesellschaft auflehnte.
Du hast es schon angesprochen, sie hat sehr viel durchgemacht in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend, also im sexuellen Missbrauch in der Familie. Ihr Mann hat sie ja später einweisen lassen in die Psychiatrie. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn sich die Regisseurin dieser Künstlerin annähernd über die Traumata, das ist ja auch ganz offensichtlich ihr Zugang, wie überzeugend kann das sein?
Also es ist schon fast so ein freudianischer Ansatz, aber man ist als Zuschauer erstmal durchaus gebannt und verfolgt das voller Empathie. Man sieht eben eine junge Frau, die zunächst Schauspielerin werden will, dann unter gewissen Zwängen leidet, zum Beispiel Messer hortet, unter ihrem Bett versteckt, ihr Mann damit irgendwie auch Angst macht, der sie jetzt nicht aus Bosheit in die Klinik einweist, aber auch völlig überfordert ist. Und dann sind das eben die späten 50er Jahre, in denen Frauen auch in Frankreich überhaupt keine Rechte hatten und auch völlig abhängig von ihren Männern waren. Und dieser Film funktioniert durch seine grandiose Hauptdarstellerin, durch Charlotte Le Bon, eine Franco-Kanadierin, die eben sehr vielseitig ist, eine sehr schöne Frau, aber als Schauspielerin oft auf ihr Äußeres reduziert wurde. Und sie war auch wegen ihrer perfekten Zweisprachigkeit die Idealbesetzung, denn Niki de Saint-Phalle war auch Amerikanerin und für die Regisseurin Céline Sallet gab es nur Charlotte Le Bon.
Oui, Charlotte, c'était une évidence depuis que je vois une interview de Niki, et c'est évidemment elle quoi, elle lui ressemble.
Charlotte war von Anfang an gesetzt, seitdem ich ein Interview mit Niki gesehen hatte. Charlotte ähnelt ihr schon physisch. Es konnte niemand anderes sein. Hinzu kommt, dass sie auch bildende Künstlerin ist, zweisprachig ist, über diese doppelte Kultur verfügt. Sie war Model, dann Schauspielerin, auch Regisseurin. Und sie hat nie die großen Hauptrollen gespielt. Das hat sich nun mit diesem Film auch für sie geändert.
Jörg, dann lass uns noch etwas reden über die Regisseurin, also über Céline Sallet. Warum hat sie sich für ihr Debüt als Regisseurin jetzt ausgerechnet diese Frau und diese Künstlerin ausgesucht?
Also in Frankreich sagt man immer ganz gerne, dass der Erstlingsfilm meistens autobiografisch ist, wenn man von etwas erzählen möchte, das man ja gut kennt. Und als ich genau diese Frage an Céline Sallet richtete, da lachte sie nur kurz und meinte raté, also sowas wie voll daneben. Sie hat sehr, sehr viel recherchiert und interessanterweise mir dann in der Antwort doch eine interessante Parallele mitgegeben.
Ich wusste rien de beaucoup de choses qui sont dans le film, c'est des choses que j'ai apprises au cours de mes recherches et de mon travail.
Ich wusste nichts von vielen Dingen, die jetzt im Film sind. Das habe ich erst durch meine Recherche herausgefunden. Was mich so berührte bei ihr, war ihre Wiedergeburt, ihre Renaissance, als sie sich ihrer Kraft bewusst wird und zu sich selbst findet. das kenne ich gut. Nicht, weil ich wie Niki de Saint-Phalle ein Trauma überwinden und zerstören musste, sondern durch die Abhängigkeit von anderen. Als Schauspielerin braucht man den Blick der anderen, um zu existieren. Ich habe dann auch plötzlich einen Weg zurückgelegt, wo ich endlich einmal auf mich hörte, was ich vorher nie wirklich getan hatte. Und diese lange Selbstfindungsphase führte dazu, dass ich selber Geschichten erzählen wollte.
Ja, jetzt ist es ja ohne Frage ein großes Manko, wenn ein Film von einer Künstlerin erzählt, aber die Kunst selbst nicht gezeigt werden darf. Also da entstehen dann schon so deutliche Leerstellen. Wie siehst du das?
Man sieht das Porträt einer Frau, die große Probleme hat, die kämpft, die verletzlich ist, auch egoistisch. Aber es ist ein Film über das davor. Also wie wurde Niki de Saint-Phalle zu einer emanzipierten Frau, die Kunst machen wollte? Und da funktioniert der Film irgendwie besser, als wenn er versucht, sich der Kunst zu nähern. Denn die bleibt außen vor, wird auch ein bisschen oberflächlich erklärt. Zum Beispiel sieht man eben Niki in der Psychiatrie. Sie hat keine Stifte, kein Papier. Und dann klaubt sie sich so aus Abfällen alles zusammen. Mit Spuck und Improvisation macht sie dann so ein Mini-Kunstwerk. Und das soll dann so ein bisschen die Geburt der Künstlerin markieren. Also insgesamt fehlt da schon etwas, aber dennoch ist es ein Film, der den Zuschauer einfach berührt und das liegt vor allem an dieser großartigen Hauptdarstellerin, eben an Charlotte Le Bon.
Der Film Niki de Saint-Phalle, für uns gesehen von Jörg Taschmann, bei ihm bedanke ich mich sehr herzlich. Danke, Jörg.
Sehr gerne.
Das hier ist die Jojo, die studiert jetzt beim Copley.
Art does not come easy. Art comes from discomfort.
Das ist kein Ding, was diese Künstlerin hier macht. Das sind wir.
Tada!
So düster.
Ich habe halt das gemalt, was ich gesehen habe.
You're gonna have to find some other quality instead.
Radio 1 war für mittags das Filmmagazin. Ein Traum wird wahr für die angehende Künstlerin Jojo. Überaus liebenswert und sehr energisch zugleich gespielt von Maya Bohns. Sie darf nämlich Kunst studieren. An der Münchner Kunsthochschule ist sie zugelassen worden und hat erstmal ein Probejahr. Und genau von diesem dramatischen Probejahr, wo ja alles irgendwie klappen muss und natürlich nichts klappt, erzählt der Film Die Akademie. Das ist der zweite Spielfilm und der erste Kinofilm von Camilla Guttner, die ich erstmal ganz herzlich Grüße, hallo.
Hallo, schönen Tag.
Und dass du da so genau reingehst und mit so viel Liebe erzählen kannst, mit so vielen Details, auch so vielen Geschichten, hat schon was damit zu tun, dass du den Laden kennst. Also du weißt, wie es dazugeht in so einer Akademie. Vielleicht kannst du erstmal diesen Werdegang erklären.
Ja, genau. Also so, ich würde das Ganze autofiktional nennen. Ich habe mit 19 Jahren wirklich an der Kunstakademie hier in München studiert, bei Shaw Scully in der Malereiklasse. Viele der Figuren, die im Film vorkommen, sind auch bis jetzt meine Freunde geblieben. Zum Beispiel dieser verrückte Eggman, den viele den Ossi-Professor nennen. Oder den Janusz, der da als Aktmodell ist und zugleich ein begnadeter Drummer. Oder der Dagobert, das sind alles Leute, die ich über lange Zeit hinweg kenne und die sich eigentlich selber geben in dem Film. Und dann gibt es natürlich Rollen, die ich ein bisschen auch fiktiv anlegen musste, weil man ja doch in 100 Minuten 4 sehr intensive Jahre darstellen muss. Und da habe ich dann oft mehrere Figuren zusammengezogen und auch verschiedene Geschichten vereint. Und genau, aber es hat schon so seine Ursprünge in der Wirklichkeit. Ich muss auch in die Jetztzeit noch verlegen, aber das ist schon, ich hoffe, dass ich das sehr authentisch, das ist ein, sage ich mal, subjektiv authentischer Blick auf die Akademie.
Und dieser Blick ist natürlich der Blick von Jojo. Mit ihr gemeinsam gehen wir rein in diese Institution und entdecken sie und sind natürlich auch erstmal total überwältigt von all dieser Verrücktheit, von dem Wahnsinn, der Eitelkeit, aber auch der Kreativität. Also alles kommt ja hier in so einem schönen Wirbel zusammen und da denke ich mir, da ist sie wirklich unsere Stellvertreterin, aber sie ist natürlich irgendwie auch dein alter Ego.
Ja, teilweise. Also ich glaube, vom Typ her bin ich vielleicht ein bisschen anders so, aber was ich schon merke, dass ich halt damals noch so eine gewisse Offenheit, so eine Naivität hatte, noch etwas Unverbrauchtes. Man ist ja auch so, dass man sehr schwarz-weiß denkt und sehr radikal ist und auch eine rebellische Seite. Die Maya Bohns bringt natürlich noch was sehr Neuzeitiges von ihrer Generation mit, was ich sehr wichtig und schön fand. Sie ist ja auch aus Berlin und so. Aber da gibt es natürlich schon einige ähnelnde Punkte, sage ich mal, ja, zu meiner Person.
Also sie spielt das ganz wunderbar, eine echte Entdeckung. Ja. Sie hat schon einiges gemacht übrigens, ist ja aber auch für diese Rolle ausgezeichnet worden. Ich denke mal, es ist jetzt ihr Durchbruch, weil genau was du gerade beschreibst, bringt sie so schon rüber. Dieses Staunen irgendwie auch, dieses ja immer wieder sich wundern, was ist hier eigentlich los auf der anderen Seite, aber auch diesen Idealismus. Sie hat ja einen künstlerischen Idealismus und eine Überzeugungskraft und deshalb hast du sie wahrscheinlich auch besetzt, weil sie das eben so wunderbar rüberbringt, beides.
Ja, genau, das war der Grund. Also es war ja so, dass wir bis kurz vorher, 2 Wochen vorher mit der Castin Anja Dierberg noch gesucht hatten. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass jetzt die Rolle schwer zu besetzen ist in der Altersklasse, aber ich habe dann doch gemerkt, dass jemand ist, der noch so was ganz Unverbrauchtes, Offenes mit sich bringt und dieses Rebellische, war dann doch sehr schwierig zu finden. Und Maya Bones hatte damals erst eine Serie gedreht, Everyone is Fucking Crazy, die aber man noch nicht sehen durfte, die war noch unter Verschluss. Demnach war das natürlich ein Wagnis, aber ich habe sie gesehen und gewusst, die macht es, die schafft es. Und dann war sie wirklich ein One-Taker und hat, weil wir hatten ja nur 20 Drehtage statt 40 und sonst hätte es nicht geklappt und hat wirklich einfach so ein natürliches Gespür für die Rolle aufgebracht, weil sie eben gerade nicht ausgebildet ist und das auch sich selbst herausholt. Und also wirklich eine ganz große Entdeckung. Und ich finde es sehr verdient, dass sie den Preis gewonnen hat.
Als beste Nachwuchsdarstellerin war das, ne?
Ja, genau, genau.
Jetzt haben wir ja natürlich auch die Reibeflächen und das sind die Professoren. Die werden auch hervorragend gespielt von Jean-Marc Barr und von Andreas Lust aus Österreich, auch ein toller Schauspieler. Aber an denen reibt sie sich und was die machen, diese Professoren, dachte ich mir, ist das nicht old-fashioned? Also es ist so übergriffig, so zerstörerisch. Und das ist eigentlich so ein Relikt, finde ich, wie die Arbeiten einer Zeit, als man glaubte, man könne mit Verletzungen und mit Radikalität auch große Kunstwerke erreichen. Also da dachte ich mir immer, ist das vielleicht sogar ein Rückblick oder geht das immer noch so zu an den Universitäten, an den Akademien?
Also es geht in der Tat immer noch so zu. Es gibt eben diese patriarchalen Relikte, die immer noch versuchen, auch teilweise Leute zu brechen. Ich meine, teilweise hat es auch gute Seiten, weil sie noch was rauskitzeln mit Inbrunst, aber es hat eben sehr viele negative Seiten. Es ist gerade dabei, dass es sich wandelt. Ja. Und die Professoren auch teilweise jetzt dann in Rente gehen bald. Und es ist so eine Mischung, würde ich sagen, entstanden an der Akademie. Also zum Beispiel hier jetzt auch in München, dass es eben schon auch mehr Leute auf MeToo und sowas achten. Aber diese Relikte, die gibt es noch. Und mir war das wichtig, zu zeigen, dass es noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass es diese Form immer noch sehr vorherrscht, noch insgesamt am Kunstmarkt draußen. Und solange das noch so ist, dachte ich, möchte ich lieber diese Seite noch aufzeigen. Mit allen vielleicht auch teilweise Vorteilen, aber natürlich sehr vielen Nachteilen.
Dieser Film, und das finde ich ja so liebenswert daran, zeigt ja, dass Jojo zwar viele Illusionen verliert. Klar, irgendwann sieht sie da auch mal durch, erkennt dieses Thema. Übrigens auch die Galeristen, die spielen auch schon mal eine Rolle in dem Film. Aber auf der anderen Seite verliert sie nie ihren ernsthaften Kunstwillen. Also das ist eine Überzeugung, die hat sie bis zum Schluss des Films. Und da frage ich mich natürlich als jemand, der diesen Betrieb so nicht von innen kennt, kann man das überhaupt lernen? Also kann man Kunst lernen an so einer Schule? Das ist jetzt natürlich eine Gewissensfrage, aber dein Film fragt ja auch das.
Ja, genau. Also der Film soll das eigentlich fragen. Ich persönlich habe das Gefühl, gehe da so ein bisschen mit der Aussage vom Professor Copley, dass man im Grunde genommen habe ich gemerkt bei mir, dass die Akademie einen eher erstmal wegbringt von dem, sage ich mal, inneren Bauchgefühl, was man hat und weshalb man überhaupt das Ganze machen wollte und will. Und man wird dann erstmal paralysiert und hin und her geworfen. Das heißt dann, Malerei ist sowieso tot und man kennt sich gar nicht mehr aus. Und es ist eher die Kunst, dass man dann wieder irgendwann sagt, mir ist alles egal, egal was die Leute da draußen sagen, was mein Professor sagt. Ich muss es irgendwie für mich machen, so dass man da eigentlich wieder zurückfindet. Und er sagt jetzt hier eigentlich auch, ich kann dir nicht sagen, wie du malen sollst, das musst du einfach selber wissen, wo sie denkt, naja, wofür muss ich dann eigentlich studieren? Und ich denke aber, dass wenn man zu einem guten Professor gelangt und auch guten Austausch hat mit Leuten, eine Akademie helfen kann, vielleicht schneller so auf seinen Weg zu finden oder sich einzuordnen und einfach so ein bisschen, sag ich mal, so ein Beschleunigungslabor sein kann. Aber im Grunde genommen, es kann auch mal entschleunigen wieder. Ich denke, es ist halt trotzdem wichtig, dass man das alles mal mit und durchmacht, weil man dann einfach gefestigter aus dem Ganzen hervorgeht, wenn man nicht dabei zerbricht. Das ist natürlich bei jedem Mensch anders.
Auch davon handelt dieser sehenswerte, sehr witzige Coming-of-Age-Film. Wollen wir nicht vergessen, ist wirklich stellenweise auch sehr komisch, dieser Film über das kompromisslose Ringen um Wahrhaftigkeit in der Kunst. Der erste Kinofilm von Camilla Guttner, bei der ich mich herzlich bedanke.
Dir auch ganz herzlichen Dank.
In diesem Licht zu baden, jeden Tag wieder, sich gesehen zu fühlen, sich schön zu fühlen, ist überwältigend. Ich kann mir ein Leben ohne einfach nicht vorstellen.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus der deutschen Fassung von The Last Showgirl. Ganz sicher eines der großen Comebacks dieses Kinojahres. Pamela Anderson ist wieder da, der einstige Baywatch-Star. Hier in The Last Showgirl spielt sie die alternde Tänzerin Shelley. Ich habe mich gefragt, wer kann diesen Film besprechen? Natürlich auch eine tolle Frau, die aber doch wahrscheinlich damals noch sehr jung war. Ich weiß gar nicht. Und damit herzlich willkommen, Anna Wollner. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Was dir Pamela Anderson bedeutet?
Tatsächlich sehr viel. Das wird jetzt eine kleine Überraschung für dich sein. sein. Ja. Ich habe früher zu Schulzeiten Baywatch verschlungen, lief, glaube ich, auf Sat.1, 15 Uhr, habe teilweise die Schule geschwänzt oder mit dem VHS-Kassettenrekorder meiner Eltern heimlich mitgeschnitten, um dann die Werbung vorspulen zu können. Also ich bin großer Pamela Anderson-Fan, auch wenn aus heutiger Sicht natürlich auch vor allem das Frauenbild, was damals vermittelt wurde, am Strand von Malibu, doch eher fragwürdig ist.
Und damit sind wir schon bei diesem Film, weil der spielt ja genau damit, also auch mit dem jugendlichen Image, mit dem, was längst nicht mehr da ist. Also es ist natürlich auch ein Film über das Altern, aber auch mit dem Umgang mit dem einstigen Ruhm.
Ja, und vor allem auch, finde ich, mit der Mutterrolle, beziehungsweise einer Mutter-Tochter-Beziehung, denn die Figur, die Pamela Anderson hier spielt, diese Shelley, diese Tänzerin, die seit, ich glaube, 1987, da war ich schon auf der Welt, wenn auch sehr klein, in Las Vegas auf der Bühne steht, im The Razzle Dazzle und dort jeden Abend wirklich in einem Hauch von nichts ihre Performance abliefert. Sie groß geworden ist in diesem Theater, mit diesem Theater immer noch so ein bisschen das Zugpferd ist. Sie hat ein Kind zusammen mit dem Manager des Clubs, gespielt von Dave Bautista, für mich auch so ein Comeback. Und dieses Kind ist entfremdet und als jetzt ihre Karriere nicht unbedingt auf dem Höhepunkt, aber zu Ende geht, weil diese Show eingestellt wird, kommt die Tochter zurück und die beiden haben ganz intensive Gespräche, vor allem über die Abwesenheit der Mutter.
Und es ist jetzt natürlich ganz klar in der Situation, also seit 30 Jahren hat sie diese Show getanzt, eine Situation der Verunsicherung. Also man merkt, sie will ihr Leben neu ordnen, das hast du ja gerade gesagt, sie muss aber auch sich einen neuen Job suchen und dann zum Casting zu gehen, so als 60-jährige Tänzerin, das ist auch sehr demütigend und ich fand das so anrührend, wie sie das spielt. Also sie ist ja buchstäblich übrigens kaum geschminkt in diesem Film.
Sie sieht überhaupt nicht geschminkt aus, also hat so auch ein bisschen was von Demi Moore in The Substance, wenn sie nicht dieses Elixier genommen hat und das fand ich unglaublich ehrlich und auch ein Stück weit mutig von Pamela Anderson, die ja auch tatsächlich in den letzten Jahren nie durch ihre Rollen aufgefallen ist, sondern eher durch ihre Skandale jenseits der Leinwand und dem Auftauchen in diversen Klatschzeitungen. Wie sie das hier spielt, das ist absolut würdevoll und es ist ja natürlich auch keine Abrechnung mit Las Vegas, auch wenn wir hier natürlich ein Las Vegas sehen, das jenseits von Ocean's 11 und Co. ist, also wirklich so ein Blick hinter die Kulissen, was bedeutet es, jeden Abend in so einem relativ ranzigen Club eigentlich auf der Bühne zu stehen und dieses von dir angesprochene Casting für eine neue Rolle, das fand ich so großartig, da hatte ich wirklich Gänsehaut, weil es einfach auch zeigt, dass Ruhm vergänglich ist und auch vor allem derjenige oder diejenige, die den Ruhm hat, genau das auch annehmen muss.
Jetzt hat natürlich der Film noch andere Figuren, du hast die Tochter schon erwähnt, Jim Lee Curtis ist da zu sehen, so als Freundin, Keenan, Chipka fand ich auch absolut überragend, trotzdem hätte ich mir gewünscht, und das wäre schon so ein Kritikpunkt an dem Film, dass diese Nebenfiguren noch etwas mehr Fleisch bekommen, etwas mehr Gesicht, die bleiben mir zu blass.
Ja, die waren teilweise schon nur so ein bisschen StichwortgeberInnen, beziehungsweise im Fall von Jamie Lee Curtis, die ja ihre ältere Freundin spielt, die in einem Casino als Kellnerin arbeitet, eigentlich ja so ein Blick in die eigene ungewisse Zukunft. Also was könnte aus ihr werden? Aber ich fand trotzdem, also ist dieser Film von Gia Coppola, die Regisseurin, muss man auch mal erwähnen, meine Enkelin von Francis Ford Coppola, einen ganz zärtlichen Blick hatte auf ihre Charaktere. Und da ist auch zum Beispiel ein Satz gefallen, als Shelley merkt, dass sie nicht mehr arbeitet und nicht mehr in The Razzle Dazzle auf der Bühne steht, da stellt sie sich die Frage, was mache ich jetzt eigentlich Weihnachten? Weil das auch zeigt, das war nicht einfach nur ein 0815-Job, das war wirklich ihr Leben, diese Bühne, das Stehen im Rampenlicht und sie sich davon erstmal entfernen muss wieder. Und diese Figuren, die werden nie ausgestellt. Und ich hatte auch so ein bisschen vom Stil, vom Visuellen, hat mich das an Tangerine Girls von Sean Baker erinnert. Also dieses Flimmernde, auch diese Liebeserklärung an das Las Vegas, was wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
Anna, wir sind uns, glaube ich, einig, es gab ja in letzter Zeit immer mal wieder so interessante Comebacks, also Brendan Fraser zum Beispiel in The Whale, Demi Moore hast du erwähnt, das ist ja auch eine Art Comeback gewesen, natürlich in The Substance, also das Gleiche erleben wir jetzt bei Pamela Anderson und man wünscht sich dann immer, dass es keine Eintagsfliege bleibt, nicht, dass es irgendwie weitergeht und da auch neue Rollenfächer für sie möglich werden. In dem Film The Last Showgirl zeigt sie, dass sie das sehr wohl kann. Anna Wollner hat diesen Film gesehen und hat immer noch ihre Poster irgendwo, vermute ich mal, im Schubfach, wenn die liegen. So, schmeißt man nicht weg.
Verrat mich bitte nicht.
Schließ deine Augen. Was siehst du? Möglichkeiten, das ist es, was ich sehe.
Könntest du dir vorstellen, eine Firma zu gründen mit mir?
We're talking about a profit that's guaranteed. Das Geld kommt aus der Staatskasse.
Mal wieder wollen wir auch in einer Kinosendung über eine bemerkenswerte Serie reden, die für uns nicht zuletzt deshalb sehr interessant ist, weil sie mir zumindest einige ökonomische Zusammenhänge so klar erklärt hat, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt durchaus auch Finanzspezialist geworden. Das ist schon eine große Leistung. Außerdem ist sie sehr unterhaltsam und sie ist gleichzeitig eben auch ein Stück Zeitgeschichte. Und zwar gemacht auch von Leuten, die wir aus dem Kino ja alle bestens kennen. Die Rede ist von Die Affäre Cum-Ex im ZDF, jetzt schon in der Mediathek zu sehen. Ab heute übrigens, ab 10 Uhr. Also man kann sofort nach dieser Sendung anfangen zu bingen und sich alle 8 Teile ansehen. Eine Serie von Jan Schomburg, den wir bestens kennen, natürlich von vielen Filmen, Drehbücher, die er geschrieben hat, auch Romane. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Schöpfer von Die Affäre Cum-Ex.
Wie schön, dass ich hier sein darf.
Und ich freue mich natürlich riesig, dass du einen Stammgast in dieser Sendung wieder mal mitgebracht hast, denn der war schon sehr oft bei uns. Dann ging es wirklich meistens um Kino. Jetzt geht es eben darum, wie er hier einen Mann spielt, den man, ich sage das ganz vorsichtig, liebend gern hasst und trotzdem irgendwie auch ganz wirklich gern hat. Denn er ist so ein Schlawiner, so ein Hochstapler. Er ist auch ein Lebenskünstler, irgendjemand, der sich durchschlägt und zwar ohne eine Spur des Gewissens. Eine Rolle, die er mit viel Liebe gespielt hat. Herzlich willkommen, Justus von Donani ist mal wieder hier.
Hallo, es ist sehr schön hier zu sein. Vielen Dank.
Und es gibt in diesem sehr schönen und sehr unterhaltsamen und wie gesagt auch sehr klugen Serie. Eine Stelle ziemlich am Anfang, da erklärst du ganz hervorragend, was da eigentlich passiert und zwar anhand eines Getränkeautomaten. Und das kennt ja jeder. Jeder weiß, was ein Getränkeautomat ist und was man da so macht. Nicht jeder weiß, was diese Affäre überhaupt bedeutet. Nach wie vor nicht, die irgendwie 150 Milliarden Steuerverlust in der ganzen Welt gebracht hat. Vielleicht kannst du dieses schöne Gleichnis wiederholen und uns sagen, was du
denkst. Sowas habe ich befürchtet jetzt.
So ungefähr.
Das ist eigentlich... Es ist eigentlich zu reduzieren darauf, um es einfach zu machen, man gibt einen Getränkebon in einen Automaten rein.
Jetzt schon falsch. Eine Flasche.
Man gibt eine Flasche in einen Automaten. Hat schon vorgemacht.
Cut. Okay, Leute, alles nochmal von vorne. Super. Bitte. Also, alle wieder auf Anfang.
Ja, die Flasche verdoppelt sich magisch. Und man bekommt 2 Getränkbons zurück, geht damit an die Kasse und bekommt sozusagen den Pfand doppelt erstattet, obwohl man im Ursprung nur einmal den Pfand bezahlt hat.
Also ich fand das hervorragend.
Das war ein bisschen besser jetzt, aber ja, das war gerade schon.
Das
ging schon gut los.
Wir lassen das alles so stehen, weil das kommt ja noch was dazu. Nämlich diese zweite Person, die ja vielleicht gar keine Flasche hat, aber in diesem Bon. Und dann kommt auch dazu, dass das was mit Komplizenschaft zu tun hat, das Ganze. Das ist ja also ein großes Netz gewesen des Betruges. Und Jan, na klar, ich kenne deine Arbeiten, aber ich habe mich dann schon gefragt, was interessiert ihn so sehr an so einem ja doch recht komplizierten Finanzskandal?
Ich habe jetzt zweimal von Leuten gehört, dass die Serie eigentlich von guter Sozialdemokratie handelt. Das habe ich dann festgestellt, dass das irgendwie stimmt und dass das aber heutzutage mit den Bewegungen, die jetzt so weltpolitisch gerade passieren, Sozialdemokratie fast eine anarchistische, also provokante Kategorie ist. Ich glaube schon, dass mich vor allem daran interessiert hat, dass man mal einfach eine Steuerbeamtin zu einer Heldin machen kann. Und ich war nun auch sehr stolz darauf, dass bei der Berlinale es einmal Szenenapplaus gab. Und das war, als die Steuerbeamtin dem Cum-Ex-Gangstern gesagt hat, sorry Leute, aber so geht's nicht weiter. Das ist eine deutsche Schauspielerin, die heißt Kea Krassau. Die ist auch eine fantastische Entdeckung gewesen, muss ich sagen. Also ich habe dann von ein paar Schauspielerinnen und Schauspielern gehört, eigentlich, dass diese Texte, wo man ja irgendwie Kapitalertragssteuer und solche Sachen mal ordentlich locker von den Lippen kriegen muss, fast so schwer ist wie Kleist. Was ja immer bei den Schauspielerinnen und Schauspielern als schwerste deutsche Sprache gilt. Aber das ist wirklich unglaublich, wie alle das geschafft haben. Also Justus inbegriffen natürlich, dass du spürst irgendwie, das ist ausgewaschen. Das haben die schon, da reden die ganze Zeit drüber.
Ging mir ganz genauso, habe ich total bewundert. Also nicht nur bei dir, Justus, auch bei allen anderen. Denn wie du sagst, Jan, es muss ja auch so klingen, als würdest du den ganzen Tag nichts anderes machen.
Absolut,
und sagen.
Ja.
Wie hast du dir das so raufgebracht?
Also wirklich auch unter anderem durch Bimsen, aber natürlich auch dadurch, dass man es irgendwann verstanden hat. Besser als eben vorhin, als ich es versucht habe zu erklären. Irgendwann hat man verstanden, aha, da ist einer, der macht was. Und das ist eigentlich relativ einfach dann in der Grundstruktur, nämlich, dass jemand sich zweimal etwas erstatten lässt oder mehrfach etwas erstatten lässt. was er nur einmal bezahlt hat.
War wunderbar erklärt übrigens jetzt wieder. Also es ist ein Betrug, ein Steuerbetrug. Man lässt sich sozusagen die Kapitalertragssteuer zweimal zurückzahlen. So habe ich das noch nie verstanden, muss ich nochmal sagen. Ja, das ist schon ganz erstaunlich. Wahrscheinlich drückt man sich auch davor und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben das alle gehört und sind alle irgendwie so vage empört, aber man macht sich ja kaum mal die Mühe, dahinter zu steigen. Du hast es jetzt eben gemacht und wie kompliziert war es auch für dich?
Wir wissen ja, dass dieses Narrativ, dass man gar nicht erst anfangen muss, dazu verstehen, irgendwie auch eins ist, was von den Banken und den Investoren und den Anwälten gerne mal erzeugt wird, um zu sagen, nee, ist besser, wenn ihr uns hier alleine machen lasst und so. Das ist halt, wie Justus gerade gesagt hat, in grob ganz leicht zu verstehen, im Detail wird es dann wirklich komplex. Und ich dachte, ich muss es einmal wirklich bis ins Detail verstehen, sodass ich es selber machen könnte. Und da habe ich tatsächlich eine Woche lang, glaube ich, nichts anderes gemacht, als mir das genau aufzumalen und es genau einmal zu durchdringen. Dann hatte ich es für eine Stunde, wirklich in allen Details. Und dann dachte ich, da habe ich diese Insel, da kann ich wieder zurück. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das ist dann in so einer Serie auch nicht so wahnsinnig wichtig, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer jedes Detail verstehen. Es geht ja auch darum, dass man eigentlich eine emotionale, unterhaltsame Geschichte erzählt und irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, vor allem als Zuschauer, was das eigentlich ist, was das für Leute sind und dass es eben hinter der Deregulierung des Finanzmarktes und den Cuts bei Behörden und so einfach eine Ideologie gibt. Und das macht dann schon Spaß, auch dem einmal zuzugucken, wie das eigentlich funktioniert.
Also es sind Menschen aus Fleisch und Blut, muss man einfach mal sagen, mit allen Schwächen, die Menschen eben so haben, zum Beispiel grenzlose Raffgier. Und deine Figur, ich gucke dich gerade an, deine Figur, also der Bernd Hausner, ist ja wirklich interessant, weil der war früher mal ein total gefürchteter Steuerfahnder selbst und hat die Seiten gewechselt. Mhm. Und das zu spielen, finde ich, ist ja immer fantastisch, so ein Bösewicht.
Dadurch hat er ja auch Kenntnis und interner und weiß Bescheid, wie man was ausloten könnte. Außerdem bewegt er sich für sich selber immer am Rande der Legalität. Also er nutzt alle Möglichkeiten und sagt, entschuldigt, es gibt ganz klar zwei Seiten. Die einen, die wollen von uns die Steuern und ich bin dafür da, jetzt neuerdings bin ich dafür da, meine Klienten zu schützen und möglichst wenig Steuern für die rauszuholen. Das ist ganz einfach und da fühlt er sich absolut auf der richtigen Seite.
Meinst du nicht, er hat so im Hinterkopf so doch ab und zu mal so ein Gefühl, also ich hatte das so Gefühl beim Ansehen, dass da irgendwas nicht so ganz
stimmt. Ja,
dann sage ich
ja,
Hochstapler.
Na klar, also die Grenze ist wirklich, wie soll man sagen, schwimmend und fließend. Schon fließend. Ja, auf jeden Fall. Natürlich hat der irgendwie das Gefühl, sonst würde er nicht abhauen, sonst würde er nicht sagen, pass mal auf, wenn hier einer ein Problem hat, wenn wegen uns weniger Kindergärten gebaut werden, der soll einen Saal verlassen. Also das ist schon ganz klar, dass der weiß, dass das nicht alles integer und moralisch auf der richtigen Seite ist. Aber das spielt keine Rolle im Steuerrecht.
Steuerrecht, genau, ist was ganz anderes. Aber ich frage mich eben, Jan, wie du es gemacht hast, eben das Wissen, das du ja hast und das der Film schon durchaus ermittelt, also die Filme, dann zu gießen hinein in Figuren, in Konstellationen, in Konflikte, in auch private Konflikte.
Ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, aber strukturell und dramaturgisch sind die Stränge gebaut wie romantische Komödien eigentlich. Also es sind eigentlich, ich habe versucht, mich von Liebesgeschichten inspirieren zu lassen. Und da gibt es ja nun also den alten Anwalt und den jungen Anwalt, die haben eigentlich so eine Vater-Sohn-Beziehung oder so eine Mentorenschaft. Und gleichzeitig aber auch was von einem Liebespaar. Die begegnen sich, also es gibt so in der romantischen Komödie den schönen Begriff des Cute Meet. Also das ist da immer, wo sich so zwei plötzlich das erste Mal begegnen, wo meistens irgendwie wie in Notting Hill der Orangensaft aufs T-Shirt kommt. Und dann gibt's irgendwie sowas wie so einen Heiratsantrag, wo der alte Anwalt dem Jungen sagt, wollen wir nicht eine Firma zusammen gründen? Da stehen ja auch die Namen zusammen auf dem Firmenschild und so. Und irgendwann kommt da halt dann eine Staatsanwältin und das ist sozusagen die Nebenbuhlerin dann, die es ja dann irgendwann schafft, den jungen Anwalt als Kronzeugen für sich zu gewinnen. Dann kommt der aber noch einmal zurück, das ist so Sex mit dem Ex. Also irgendwie, wenn man es genau betrachtet, kann man diese Struktur erkennen.
Also eine finanzpolitische Rom-Com hast du wirklich geschaffen. So habe ich es offen gestanden noch nicht gesehen, aber wenn man die Muster so folgt, dann kann man das durchaus darin auch sehen. Wir reden auch gleich weiter über die Affäre Cum-Ex. Die Affäre Cum-Ex, ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen, am 13. April und am 14. April, dann jeweils um 22.15 Uhr, jeweils vier Teile hintereinander weg. Aber heute kann man eben schon anfangen und sich diese Serie ansehen von Jan Schomburg mit Justus von Donani und vielen anderen tollen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und wenn man das Ganze jetzt erstmal als Affäre betrachtet, dann muss man natürlich auch sehen, Jan, das machst du ja auch, dass es Kreise zieht, dass es hineingeht in höchste Kreise eben der Finanzwelt, aber eben auch der politischen Welt. Auch das wissen wir und da gibt es auch vieles noch unaufgeklärt. Also braucht man da auch eine gewisse Vorsicht, wenn man darüber nachdenkt, mit wem hat man es hier zu tun?
Naja, klar, da gibt es natürlich Anwälte auf allen Seiten und da muss man natürlich einmal irgendwie von den Anwälten genau prüfen lassen, was ist da möglich und was ist da nicht möglich. Und das ist super wichtig, dass die Leute merken, nee, die trauen sich das und dafür, das ist unsere demokratische Rolle in diesem Prozess. Und dann bin ich dem ZDF tatsächlich auch sehr dankbar, weil für die ist ja immer sozusagen gefährlich, dass es da noch eine einstweilige Verfügung gibt, die auch schon verhindert wird oder so. Und klar, dann gibt es natürlich auch noch unseren Bundeskanzler, der damit
Noch Bundeskanzler,
der damit zu tun hat. Und es war mir dann schon auch wichtig, einmal zu sagen, lass uns einmal eine Folge machen, in der man das nochmal genau nachvollzieht, was da eigentlich passiert ist, damit man sich auch als Zuschauerin, als Zuschauer seine eigene Meinung darüber bilden kann, wie problematisch man das eigentlich findet. Und ich finde es schon auch sehr problematisch.
Ja. Also das ist ein Diskussionsanreiz, finde ich dann auch, wenn man es gesehen hat, nochmal darüber nachzudenken, wie die Verstrickungen hier sind zwischen Politik und Finanzwelt. Aber auf der anderen Seite, das haben wir immer wieder betont, das finde ich auch wichtig, ist es eben auch ein saftiges Unterhaltungsstück. Und man ist viel unterwegs in der Welt. Du reist ja ständig, Justus, bist ständig unterwegs und hast richtig schöne Wutausbrüche. Also das muss ja auch Spaß gemacht haben. Ich sage mal, bei allem, was kompliziert dran war, ist das doch auch so eine Rolle. Wann kann man schon mal 8 Teile lang so einen Typen aus allen Seiten zeigen?
Das ist wirklich super gewesen. Das war also aus mehreren Gründen super. Erstens war es wirklich toll, was für Texte ich da sagen durfte. Das muss ich wirklich sagen, weil es ist irre gut geschrieben und irrsinnig saftig und bildhaft und emotional geschrieben. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und zweitens hatte ich die dollsten Kollegen überhaupt. Die sind ja auch wirklich aus allen Ländern dieser Welt, möchte man sagen, aus Österreich und aus der Schweiz und aus Deutschland und aus Dänemark und aus England. Also wirklich super Kollegen. Ja, und die Rolle selber bietet einfach eine große Möglichkeit, einen Kotzbrocken zu spielen, der in irgendeiner Form versucht, durch Charme und durch Witz, Intelligenz und Geschicklichkeit die Leute um sich herum zu beeinflussen.
Das erinnert natürlich auch an Klassiker des Genres. Es gibt ja eine ganze Menge, die so Wall Street spielen, wo man sich ja immer wieder fragt, diese berühmte Rede von Michael Douglas, eine Gier. Wo ist der Unterschied zwischen 10 Millionen, die ich habe, oder 15 Millionen, die ich habe? Können wir als normale Menschen überhaupt nicht nachvollziehen? Kannst du es inzwischen vielleicht, denn das ist ja der Antrieb, immer noch 1 Million mehr.
Na, ich habe jetzt schon so ein bisschen so eine Idee davon entwickelt, irgendwie, was das eigentlich bedeutet, so Millionär zu sein oder so. Ne? Also da gibt es zum Beispiel einmal so ein Bild, okay, so ein Cum-Ex-Deal, da werden so 50 Millionen ungefähr geklaut. Was ist das eigentlich? Und dann sagt jemand, wie lange müsste eigentlich so jemand, der so Möbel beschleppt, dafür arbeiten, um so 50 Millionen zu haben? Und dann stellt er fest, ach so, da müsste man ja 2000 Jahre für arbeiten. Das heißt also, wenn Jesus als Möbelpacker gearbeitet hätte und bis heute, also wirklich nicht gestorben wäre und bis heute durchgearbeitet hätte, der hätte jetzt 50 Millionen. Und wie seltsam und falsch das ist, dass Leute einfach schon 50 Millionen haben und dann reden wir noch von Milliarden, was dann 1000 Millionen sind. Also diese Dimension muss man irgendwie einmal, da muss man irgendwie Bilder für finden, um so instinktiv nochmal zu sehen, ach so, das ist wirklich nicht okay.
Aber dem Hausner geht es, glaube ich, dann irgendwie, jedenfalls habe ich das so verstanden, gar nicht mehr um die Zahl selber, sondern es geht einfach darum, seinen Job anständig zu machen. So empfindet er das. Und ich glaube, je besser er den Job macht, desto größer ist am Ende diese Zahl. Aber es geht einfach darum, das zu optimieren und auszuweiten, was man gelernt hat und was man gerade als Job macht.
Du hast es schon gesagt, eben wirklich ganz tolles Team und tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich bin ja immer begeistert von Lisa Wagner. In Liebe, eure Hilde zum Beispiel ist eine Paraderolle, was sie da gespielt hat. Hier ist sie ja auch so eine Klassikerin, finde ich, so als die ganz taffe, vielleicht auf den ersten Blick nicht sympathische, muss sie auch gar nicht Staatsanwälte, sagt sie auch irgendwann mal, du musst mich nicht mögen, aber du musst deinen Job machen. Toller Satz, wie aus dem Western. Ne? Wie funktioniert denn sowas auch im Zusammenspiel? Also dann bedient man ja auch ein bestimmtes Muster an Thriller oder vom Western im Genre ist dann. In dem Augenblick, was macht man Genre? Gibt noch andere Widersacher ganz stark.
Ja, ne? ich hab eigentlich den größten Respekt und die Anerkennung und Freude an dem Nils Strunk gehabt. Das fand ich wirklich ganz toll.
Der direkte Partner ist das.
Ja, der direkte Partner. Mit dem hatte ich auch wirklich mit Abstand am meisten zu tun. Ich habe mich gefreut über Kollegen, die ich links und rechts wiedergefunden habe. Mit dem Martin Wuttke habe ich zusammen am Theater angefangen und sowas. Und dann sieht man sich da beim Drehen, wie das war herrlich. Aber der Nils hat das wirklich ganz toll gemacht. Und zwar mit einer Leichtigkeit und einer Lässigkeit und einer Freude dabei gewesen. Und wir haben uns auch Privatgut verstanden, was, glaube ich, immer wichtig ist. Da hat der Jan uns ja zusammengeführt, ganz am Anfang, und hat uns ausgesucht, beziehungsweise gecastet. Und ich hatte schon da das Gefühl irgendwie, dass da eine gute Vibration zwischen
uns. Also man muss jetzt noch natürlich einmal sagen, ich finde auch, es ist wirklich, also bis in die kleinste Rolle ist das sozusagen wirklich fantastisch, was da Schauspielerinnen und Schauspieler machen. Und das ist natürlich auch wirklich die Arbeit von den beiden Regisseuren, die das gemacht haben, Dustin Lohse und Kaspar Munk. Und die sind irgendwie wirklich eine solche Entdeckung für mich gewesen, sowohl künstlerisch wie menschlich, weil die sind so genau und zärtlich mit allen umgegangen. Also der Dustin schreibt zum Beispiel wirklich jedem Schauspielerin, jeder Schauspieler vorher einen handgeschriebenen Brief. Ja. Selbst wenn die für nur einen Satz haben, trifft er die einmal vorher und so. Und das spürt man eigentlich dieser Serie so stark an. Und das hat mich total berührt, als ich das gesehen habe.
The one and only Dustin Lohse, soll ich sagen.
Schön, dass du die beiden jetzt auch mal nennst, logischerweise. Du bist der Showrunner, würde man, glaube ich, heute so sagen, nicht? Also du hast ausgedacht, geschrieben und so, und die beiden haben es dann inszeniert. Und das bringt mich zum Schluss nochmal zum wichtigen Punkt. Nils Schonk ist ein toller Musiker auch, wollen wir nicht vergessen.
Irre, ne? Habe ich gesehen super, auf der Bühne, Wahnsinn.
Ganz super, also das ist ja das Love Interest. Nach der Rom-Com-Ästhetik müssten wir sagen, ist der junge Mann, der reinkommt, mit dem wir auch diesen ganzen Mist lernen. Mit ihm schauen wir hinein und begreifen, was da wirklich passiert. Aber vielleicht am Schluss nochmal dieser Blick auch nach Dänemark. Das ist eine dänische Koproduktion. Wir erleben dort sehr genau, wie das Finanzwesen kaputt gemacht wird, das Steuerwesen, wie Leute entlassen würden, wie Archive vernichtet werden, wie diese Sparmaßnahmen dazu führen, dass man nicht mehr ermitteln kann. Und das bringt mich eben nochmal zu dieser großen Frage, was wir da sehen, ist es jetzt Ausdruck eines komplett entfesselten neoliberalen Kapitalismus? Ist das sozusagen der komplette Auswuchs oder ist es der Systemfehler?
Na, also es ist ein Systemfehler in einem fehlgeleiteten System, würde ich sagen. Also es fängt ja da nur an bei Cum-Ex. Es ist ja irgendwie ganz schön lustig, dass für mich auch, als ich die Serie dann bei der Berlinale nochmal gesehen habe, dachte ich so, es ist verrückt, wie aktuell die nochmal wird, weil man ja das Gefühl hat, ach so, eben, es gibt eine Ideologie dahinter, wenn plötzlich so Behörden zusammengestrichen werden und so. Und das ist, passiert nicht einfach nur so, nur um Effizienz zu steigern, sondern da haben auch Leute ein Interesse, möglichst ungestört irgendwie das zu machen, was sie eben machen. Und das war wirklich aufregend, das nochmal zu sehen. Aber also darüber hinaus gibt es natürlich, also über die Kategorie der Illegalität, obviously ein fehlgeleitetes System. Also wenn man sich einfach anguckt, wie viel mehr Milliardäre es gibt, wie die Reallöhne gesunken sind, während die Milliardäre ihre Gewinne steigern und so. Es ist einfach offensichtlich falsch, wie wir die Verteilung von Reichtum in unserer Gesellschaft organisieren. Also es ist nicht sehr schwer zu verstehen, glaube ich.
Und es ist diese alte Erkenntnis, die auch wirklich nicht neu ist, nämlich, dass man aus nichts Geld macht. Also, dass man völlig unproduktive Dinge bewegt, die überhaupt nicht existieren. Und am Schluss kommt eben exorbitanter und eigentlich auch obszöner Reichtum dabei heraus. All das erzählt diese Serie. Übrigens parallel dazu hat das ZDF noch einen Dokumentarfilm gedreht.
Ihr müsst den unbedingt angucken, weil der ist wirklich großartig und erleuchtet einen nochmal dabei.
Systemfehler, der Cum-Ex-Skandal, heißt dieser Dokumentarfilm auch in der Mediathek zu sehen. Also parallel, man guckt sich die 8 Teile erstmal an, von euch und dann kann man sich auch diesen Dokumentarfilm ansehen und zwar ab heute jetzt schon zu sehen in der ZDF-Mediathek am 13. und am 14. April, dann die Ausstrahlung jeweils um 22.15 Uhr, die Affäre Cum-Ex. Bedanke mich sehr herzlich bei Jan Schomburg und bei Justus von Donani.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Da ist diese Familie. Es geht ihnen nicht gut. Ich werde Ihnen helfen.
Hallo.
Denn ich brauche Sie. Sie müssen mir einen Gefallen tun.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Film von Tom Tykwer, Öffnungsfilm der Berlinale. Und nach 9 Jahren kehrt er wieder ins Kino zurück, nachdem er vor allem für diese große Serie gearbeitet hat, Babylon Berlin. Jetzt wieder ein Berlin-Film auf eine ganz andere Weise allerdings. Und ich grüße erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Knut Elstermann.
Anke, wir haben diesen Film ja bei der Berlinale gemeinsam gesehen. Die Geschichte einer Berliner Mittelstandsfamilie in einer Dauerkrise. Es sind aber auch alle anderen großen Themen da drin, die uns gerade so umtreiben. Also Klimakatastrophe, Radikalismus, Postkolonialismus und vieles mehr, Anke. Aber lass uns erstmal vielleicht die Form beschreiben von Tom Tykwer, denn man kann schon sagen, weiß nicht, wie du das siehst, aber ist es ein typisches Werk für ihn, auch wenn es in jeder Hinsicht den Rahmen sprengt?
Ja, es ist ein typisches Werk und man könnte sagen, es ist überbordend. Man könnte aber auch vielleicht sagen, das ist anmaßend. Also du hast es ja schon kurz skizziert. Es geht eben um so eine Westberliner Familie. Die Eltern sind mit ihrer Selbstverwirklichung beschäftigt. Die Mutter Milena, die kümmert sich in Nairobi, um ein Theaterprojekt, versucht, Entwicklungsgelder zu bekommen. Vater Tim ist in der Werbung tätig und versucht aber ja so einer neoliberalen Firma einen Nachhaltigkeitstouch zu geben. Dann haben wir die Zwillinge, die sind 17 Jahre alt, Frieda und John. Und Frieda ist Klimaaktivistin, geht in Berliner Clubs und der Junge spielt eben den ganzen Tag so Fantasy-Spiele am Computer, lebt in der virtuellen Welt. Und es ist eben eine Familie, die unter einem Dach, das hast du ja auch schon gesagt, aneinander vorbeilebt. Und dann kommt eine syrische Haushaltsangestellte und die räumt so auch im übertragenen Sinne in dieser Familie auf. Und das erzählt Tom Tykwer aber alles einmal als Familiendrama, als Berlin-Film in einem Berlin, in dem es immer regnet. Als Musical, als Fantasy, habe ich noch irgendwas ausgelassen?
Na, ich würde noch sagen, Familiendrama, Musical, genau. Zeitgeistpolemik steckt ja auch noch drin in diesem Film, denn die Figuren stehen ja eben auch für bestimmte Konflikte, über die ich ja schon so andeutungsweise gesprochen habe, Anke. Vor allem aber hat es so was Esoterisches, weil diese Haushälterin, Pfarrer, gespielt von Thala Aldin, die bringt ja so eine Lampe mit. Das ist ja auch das Thema des Films, das Licht. Und da muss ich schon sagen, konnte ich überhaupt nicht folgen, weil ich nie begriffen habe, was soll das eigentlich, dieses Bewusstseinserweiternde. Man kommt ihr auch nicht wirklich nahe dadurch, sondern sie bleibt ja ein Fantasy-Vehikel.
Ja, also es ist schon interessant, weil Tom Tykwer versucht ja sowas auch zu erzählen, so diese Paralleluniversen, in denen wir eigentlich oder viele Berliner Mittelklasse-Familien leben. So, also man hat eine Haushaltsgehilfe, die Gehilfin, die vielleicht woanders herkommt. Man denkt, die gehört ja irgendwie zur Familie, aber man weiß nichts von ihr. Und ich glaube, das Problem bei dem Film ist, dass wir am Ende eigentlich auch nicht viel über sie wissen. Und ich hätte mich manchmal gefragt, wie der Film gewesen wäre, wenn es diese Perspektive, die ja dann doch gar nicht richtig aufgemacht wird, ob wenn ich auch ohne hätte auskommen können, weil mit der Familie und was die Familie beschäftigt, da kann ich schon eigentlich ganz gut andocken. Aber du auch weniger, Knut, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Genau, also um nochmal kurz bei ihr zu bleiben, das mündet ja dann in so einem esoterisch verschwurbelten Ende, was also für mich mit der Lebenswirklichkeit übrigens von Geflüchteten überhaupt nichts zu tun hat, auch nichts zu tun haben soll. Aber kommen wir zu den Eltern, Nicolette Krebitz und Lars Eidinger spielen sie ja. Und da muss ich sagen, die Geschichte von Nicolette Krebitz, also Nairobi, die habe ich schon ganz gut nachvollziehen können. Da ist auch merkt man auch was Autobiografisches von Tom Tykwer drin. Er hat ja selber da auch Projekte, Filmprojekte angeschoben, eine Filmschule. Und dann immer die Frage, ist das überhaupt richtig, wenn man das macht, wenn man da hinkommt, wenn man Gutes tun will, wie gut kann das denn sein? Also da war ich schon dran und das fand ich auch dokumentarisch fast erzählt, aber schon auch die Figur von Lars Eidinger war so ausgedacht und war für mich ein reines Klischee. Man merkt dem Film auch an, es ist einfach auch zu viel, es ist total überfrachtet.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin der Lars Eidinger-Figur, also dem Vater in seiner Melancholie auch schon irgendwie ein bisschen nahe gekommen. Also ich weiß schon, was den so bewegt. Und da muss ich sagen, der Film fängt schon ganz gut auch so einen Zeitgeist ein. Also es geht ja auch um eine jüngere Generation, die den Eltern sagt, boah, was habt ihr uns da eigentlich für einen Scheißhaufen hinterlassen? Wo sind wir jetzt eigentlich? Es geht schon um die Unmacht, die uns gerade alle beschäftigt. Und da finde ich den Film schon teilweise ganz gelungen. Teilweise mag ich auch die Musical-Einlagen, weil das ist vielleicht kürzer oder schöner erzählt, weil da geht es ja schon um die Gefühlswelt der Figuren und das muss dann nicht alles so ausgesprochen werden. Das fand ich schon ganz charmant, aber ich gebe dir recht, ich habe mich dann doch auch immer mehr gefragt, kann man das, was die Syrerin erlebt hat, tatsächlich so erzählen? Also da habe ich mich dann teilweise in dem Film beim Schauen unwohl auch gefühlt. Also da lässt er sich doch nicht richtig drauf ein oder kriegt die andere Perspektive nicht hin, Tom Tykwer, was eigentlich ein bisschen schade ist.
Ich würde auch sagen, was du gerade beschrieben hast, also diese Musical-Szenen zum Beispiel, selbst der ständige Regen, das hat ja dann zum Ende hin durchaus auch einen gewissen Sinn. Das ist ein Leitmotiv, das führt ihm zum Ende hin. Aber das fand ich schon beeindruckend. Das kann er ja auch. Das sind wirklich hervorragende Inszenierungsideen. Aber ich finde eben, dass dieser große Aufwand letztlich nie dazu führt, dass wir die banale Oberfläche des irgendwie Erwartbaren durchbrechen.
Ja, das stimmt schon, Knut. Also Tom Tykwer ist so ein Spielkind und die Leinwand ist sein Spielplatz und er probiert unheimlich viel aus, was ich ja toll finde. Manches geht auf, manches nicht, aber manches ist eben vom Ansatz eigentlich, von der ganzen Form her schon nicht korrekt.
Anke, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über das Licht. Jetzt ist dieses Werk im Kino zu sehen und ich denke mir, es wird genauso kontrovers dann auch im Kino laufen, wie ja bei der Berlinale auch die Reaktionen total gespalten waren. Der neue Film von Tom Tykwer. Danke dir, Anke.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.